Willkommen zurück bei Lawpreneur. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich heute ganz besonders zum ersten Mal einen Universitätsprofessor im Podcast begrüßen zu dürfen. Thomas Radka ist der Leiter des Departments Rechtswissenschaften an der Universität für Weiterbildung Krems. Gemeinsam sprechen wir über seinen persönlichen Werdegang in der Rechtswissenschaft, darüber, wie man überhaupt Professor wird und welche Entscheidungen diesen Weg prägen. Wir diskutieren auch darüber, wie zeitgemäß das Unisystem heute noch ist, welche Rolle Praxis, Spezialisierung und LLM-Programme für Rechtsanwältinnen spielen. Ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass Thomas sich bereit erklärt hat, vorbeizuschauen. Und ich war wirklich äußerst positiv überrascht, wie offen und lässig unser Gespräch verlaufen ist. Vor allem, da wir nicht in jeder Sache ganz derselben Meinung sind. Viel Spaß beim Hören. Lieber Thomas, es ist mir eine Ehre, dass du heute da bist. Hoher Besuch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Eine Freude, hier zu sein.
Für alle, ich meine, das geht eigentlich gar nicht. Trotzdem hätte ich gern, dass du dich vorstellst, obwohl dich natürlich jeder kennt, aber erzähl mal, wer bist du und wie kam es dazu, dass du Universitätsprofessor geworden bist?
Naja, wie alles hat eine lange Geschichte. Ja. Also ich kann es jetzt nicht von ganz Anfang an erzählen, ja. aber nach der Matura fragt man sich, was will man eigentlich mit dem Leben machen?
Ja.
Also es ist, man hat halt solche Vorstellungen, was man mal werden will. Und meine Vorstellung war eigentlich immer, ein Professor zu sein an der Uni, weil diese Freiheit hat mir gefallen, auch dieses Kreativsein, das Investigativsein und das Nicht-Gebunden-Sein an irgendwas. Ja, also weder an, gut, man ist Staatsangestellter, also man ist schon irgendwie Bundesbeamter, obwohl man sich als Professor nicht als Beamter empfindet, aber man hat eine Freiheit, was man forscht. Und da denkt man natürlich nicht gleich an Jus. Also da habe ich mir gedacht, was macht ein Forscher? Also ich bin ein naturwissenschaftliches Antitalent. Also in Mathematik war immer eine Katastrophe und noch heute. Also wenn ich Zahlen sehe, dann muss ich mich sehr konzentrieren. Also ja, das ist ein gewisses Problem gewesen. Also und da habe ich mir gedacht, naja, Forschung, da studiert man einmal Geschichte. Und ich habe die ersten zwei Semester Geschichte und Archäologie studiert.
Okay.
Und habe dann nach zwei Semestern gesagt, ja, das ist sehr interessant, ja, und das ist spannend und das will ich weitermachen. Aber das war irgendwie nicht ganz tagesfüllend. Ja, und dann haben wir doch gedacht, naja, Jus interessiert mich, weil Geschichte hat auch viel mit Staatsstrukturen zu tun. Und dann habe ich halt Geschichte studiert und dann ist daraus ein Parallelstudium geworden und dann warte ich fertig mit dem Studium und dann habe ich so wie alle das Gerichtsjahr gemacht und dann ist die Frage, was macht man? Und dann habe ich gedacht, na, eigentlich will ich noch ein Doktorat anschließen und da war dann die Freude an der Wissenschaft und dann habe ich doch eine Assistentenstelle an der Uni angetreten und das war so eine Prädok-Stelle und dann habe ich angefangen, bei einem Anwalt zu arbeiten.
Okay.
Und bin am ersten Arbeitstag, habe ich wieder gekündigt, weil der Anwalt so furchtbar war, ganz im Gegenteil, es war eine tolle Kanzlei. Nur, dann kam das Angebot einer Postdoc-Stelle und dann habe ich eben das Postdoc gemacht, war dann 11 Jahre lang eigentlich am Juridikum, was sehr toll ist. Habe da diese Tenure-Track, also mit Qualifizierungsvereinbarung, das war damals ganz neu und nach 11 Jahren war ich dann assoziierter Professor und hatte dann zwischenzeitlich auch immer wieder für Anwaltskanzleien gearbeitet, war auch also Off-Counsel in ein, zwei Wirtschaftskanzleien in Wien, was auch sehr toll war. Die Verbindung zur Praxis hat mir da immer sehr gefallen, aber eben immer die Freiheit, auch das dann wissenschaftlich aufzuarbeiten. Und dann war halt, naja, wohin gehe ich? Dann habe ich einen Ruf nach Deutschland gehabt, einen nach Österreich und ich habe mich dann für den Ruf nach Österreich entschieden. Nicht, weil ich Deutschland nicht mag, sondern weil der Ruf in Österreich sehr nah bei Wien war und ich doch ein sehr gerne Wiener bin und in Wien arbeite und ein Lehrstuhl nahe von Wien. Und so bin ich dann in Krems gelandet. Wobei das in Krems natürlich sehr interessant auch ist, weil man es dort mit Erwachsenenstudierenden zu tun hat. Man hat dort, also unser Durchschnittsstudierender ist 35 Jahre alt und das ist doch viel älter und die kommen alle aus dem Beruf und haben alle eine Erwartungshaltung natürlich. Ja. Und das ist natürlich sehr spannend dann auch, ja, von den Studierenden und so wurde ich also quasi dann zum Professor. Ja. Also das ist so mein Werdegang. Also da ist mir viel auch passiert. Und da habe ich auch gelernt, dass in einer Karriere es viel auf Zufälle ankommt. Ja, also ja. Man muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, es muss die richtige Stelle. Deswegen mag ich auch das Wort Karriereplanung nicht so. Ja, also wären mir zu einem anderen Zeitpunkt andere Menschen über den Weg gelaufen als ein renommierter Professor damals, der hat gesagt, bewirb dich. Dann wäre ich vielleicht jetzt, was weiß ich, Diplomat geworden, Partner in einer großen Anwaltskanzlei oder hätte, so wie du, eine Marketingagentur gegründet, weil meine Eltern hatten eine Marketingagentur und in meiner Familie macht jeder Werbung.
Cool.
Und ich habe mir das Studium als Werbetexter verdient damals.
Wirklich?
Ja, und da hätte ich genauso landen können. Also viel, wenn man sagt, es ist Berufung, das mag sein, aber es, deswegen sage ich auch diesen Spruch sequere deum, also man soll immer irgendwie mit dem Wind segeln und man soll also nicht immer so sein starres Ziel vor Augen haben, sondern manchmal auch den Wink des Schicksals erkennen.
Ja.
Und dann annehmen, aber nicht verkrampft sagen, ich will unbedingt dorthin. Das kann man natürlich auch tun, aber das war, ja.
Vielleicht ergeben sich dadurch dann gar nicht die richtigen Wege, wenn man so ganz streng nach einem Ziel geht.
Ja.
Jetzt hast du kurz angesprochen, du hast schon noch ein bisschen Erfahrungen in Kanzleien gesammelt. Muss ich jetzt kurz nachhaken. Hast du nie gedacht, mal, das ist so nett in einer Kanzlei, das wäre doch vielleicht auch was für mich?
Das bereue ich bis heute, ja. Also ich wäre gerne auch Anwalt geworden.
Wirklich?
Also nur man kann schwerlich beides sein.
Ja,
also man kann schon Professor und Anwalt sein, das geht, ja. Aber das hat sich irgendwie nie ergeben, zumal ich mich gern auf eine Hauptsache konzentriere. Mhm. Ja, das Multitasking, das geht, das ist gut. Aber ich glaube doch, man sollte entweder vor allem Anwalt sein oder vor allem Professorin. Ja, also
okay.
Ich glaube, das ist.
Und jetzt bist du ja der Leiter des Departments in Krems. Wie sieht da dein Alltag aus und wie sorgst du dafür, dass die Uni rennt, dass immer Studierende nachkommen, dass das Angebot eigentlich attraktiv bleibt? Also was gehört da eigentlich alles zu deinem Job?
Naja, das Schöne an Krems ist, dass kein Arbeitstag wie der andere ist. Ja. Also an einem Tag sind Vorlesungen, am anderen Tag schreibt man Gutachten, am anderen Tag hat man eine Tagung, dann macht man wieder Marketing-Sitzungen, weil wir natürlich auf einem freien Bildungsmarkt tätig sind. Das heißt, die LLM-Programme, die wir entwickeln, die müssen auch einen Markt haben.
Mhm.
Die müssen an die Frau, an den Mann gebracht werden. Man überlegt sich Marketing-Konzepte, man geht auf Bildungsmessen, man macht Kongresse. Also das heißt, kein Tag ist wie der andere. Ja. Aber es ist viel Planung, es ist viel Marketing dabei, aber auch ein ganz normaler Uni-Alltag. Also Gesetzeskommentare schreiben, Artikel schreiben. Also es ist eigentlich von allem ein bisschen was. Ja.
Mhm.
Das Schöne ist, dass das keine Routine ist. Ja.
Ja.
Und das habe ich an einer grundständigen Uni, so es war toll, die Zeit am Juridikum, eine ganz großartige Universität mit einer irrsinnigen fachlichen Breite.
Mhm.
Ja. Aber es ist doch, man hält einmal in der Woche seine Pflichtübung, einmal seine Vorlesung und dazwischen schreibt man seine Publikationen und Kommentare.
Ja.
Ja. Und ich muss jetzt, ich finde, Bildung ist kein richtiger Markt, weil da steht mehr dahinter. Aber man muss das, was man tut, weniger verkaufen. Man muss, in Krems geht es vor allem darum, sich auf einem sehr umkämpften Markt zu behaupten, das bessere Produkt haben, anwendungsorientierte Studien hervorbringen, auch Stakeholderpflege. Ja. Also wenn ich zum Beispiel ein LLM-Programm mache, Bank- und Kapitalmarktrecht, da muss ich auf die ganzen Kongresse gehen, da muss ich mit den Banken Kontakt halten, da muss ich mit der FMA Kontakt halten. Also was treibt euch gerade, was sind die Erfordernisse?
Sehr praxisnah ist.
Und ich muss Stakeholderpflege machen. Ja. Und das fällt natürlich am an einer grundständigen Uni, wo ich, ich schätze die Jugend sehr, aber von Studierende, die von 18 bis 24 Jahre alt sind, da kommt nicht so viel zurück, die wollen die Prüfung schaffen. Ja.
Ja.
Und das ist natürlich auch toll und ich schreibe auch gerne Lehrbücher und so.
Ja.
Aber mit erwachsenen Studierenden, also ich sage ein Beispiel, Umgründungsrecht. Also wenn ich mache Umgründungsrecht, und das mache ich für FlughafenmanagerInnen, dann wollen die ihre Praxisbeispiele jetzt aus dem Luftfahrtbereich haben und da bereite ich so eine Lehrveranstaltung ganz anders vor. Und da findet auch ein Wissenstransfer statt, jetzt nicht nur vom Lehrenden zum Studierenden, sondern auch vom Studierenden zum Lehrenden, weil mir der Insights gibt, die ich so nie gehabt hätte. Und die Studierenden lernen auch voneinander, weil die natürlich aus anderen auch altersdivers sind und branchendivers. Und das ist schon, also man sagt immer, ja, ihr in Krems, ihr macht ja nur Weiterbildung. Und da sage ich immer, Moment, Weiterbildung, das ist die Champions League. Ja, also das ist, es gibt keine schwierigere Studierendengruppe. Ja. Also insofern finde ich, ist das ein sehr spannender Arbeitsort und ein sehr inspirierendes Arbeitsumfeld.
Ja. Wenn wir uns jetzt kurz das Grundstudium anschauen, ich bin ja immer eine kleine Kritikerin vom klassischen Jusstudium am Juridikum.
Ja.
Na, super, ich habe schon Angst gehabt. Ich habe schon Angst, wenn ich das jetzt anspreche, so wie, wie drücke ich es jetzt?
Sagen wir, ich bin ein Kritiker und ein Fan. Ja, es sagt immer, man sagt immer, man sieht immer so schwarz und weiß und hat, wie die Amerikaner sagen, eine strong opinion.
Ja.
Und ich habe eine strong opinion in beide Richtungen. Ich finde das grundständige Studium furchtbar und auf andererseits finde ich es großartig im internationalen Vergleich und möchte es auch nicht missen. Aber wir können das gerne
vertiefen. Es kommt darauf an, eben aus welcher Sicht man sieht. Also ich finde es auch super, jetzt im Vergleich zum, im internationalen Vergleich, aber ich meine, mein Zugang ist natürlich, wir arbeiten mit den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten zusammen und mein größter Kritikpunkt ist, du lernst jetzt im Fokus auf Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen halt nichts in dem Studium, was du dann, oder nichts ist jetzt übertrieben, aber wenig, was du dann wirklich in der Berufsausübung brauchst.
Ja.
Also die juristische Basis aber wirtschaftlich gesehen fehlt alles. Also wenn wir jetzt vom klassischen Studium am Juridikum sprechen und selbst in der juristischen Arbeit, also jetzt Schriftsätze schreiben und alles, was man da als Konzi eigentlich am Anfang gleich machen muss, kann man auch nicht. Und
da bin ich doch ein bisschen anderer Meinung.
Ja.
Und zwar, man muss sich, also ich sehe immer, ich habe am Anfang gesagt, ich habe mit Geschichte angefangen und habe auch das geschichtliche Studium. Man muss alles historisch sehen.
Mhm.
Ja. Und woher kommt unser Jus-Studium eigentlich? Ja. Und wenn man immer sagt, in Amerika ist alles so toll, da spezialisiert man sich sehr früh und hat auch seine Nachteile.
Ja.
Aber warum haben wir so ein generalistisches Studium bei uns mit einer, ich würde jetzt nicht sagen Überbetonung, weil da sind die Öffentlichrechtler böse auf mich, aber mit einem Schwerpunkt auf öffentlichem Recht.
Ja.
Ja. Das war der K&K-Start, wo man gesagt hat, man möchte einen möglichst universell einsetzbaren Beamten ausbilden.
Mhm.
Also das Idealbild war da, also der K&K-Start war ein Staat mit einer sehr gut funktionierenden Beamtenschaft.
Mhm.
Das haben wir heute noch. Ja. Und ich sage immer, es braucht 5, 6, 7, 8 Generationen, bis ein System überwunden ist.
Mhm.
Und wenn du heute in Ministerien gehst, ich meine, alle Ministerialbeamten mögen mir das jetzt verzeihen, man hat irgendwie immer noch das Gefühl, ein bisschen in der Monarchie zu sein.
Ja. Ja,
das meine ich nicht negativ, das meine ich positiv, jetzt ohne Monarchist zu sein. Ja.
Aber das kann jeder interpretieren, wie er will.
Wir haben eine sehr gut ausgebildete Beamtenschaft. Und das ist zurückzuführen auf ein generalistisches Jusstudium. Und warum macht der Staat das? Damit der Staat gut ausgebildete, universell einsetzbare Beamten hat.
Mhm.
Ja. Und wenn man immer sagt, in Amerika ist das so toll, weil da ist, dauert das Jus-Studium einmal nur 3 Jahre und da macht man die ersten 2 Jahre, das erste Jahr eigentlich die allgemeinen Dinge und spezialisiert sich dann. Und man sagt, wer zahlt das dort? Das zahlt man dort privat.
Selbst,
und das zahlen dort Großanwaltskanzleien im Sponsoring der Universität.
Mhm.
Wer zahlt das Jus-Studium? Das zahlt die Republik Österreich. Mhm. Und ich finde es, und jetzt bitte mögen mir die Standesvertreter der Anwaltskammer das verzeihen, etwas vermessen zu sagen, die Republik Österreich, damit der Steuerzahler, ist dazu da, uns MitarbeiterInnen auszubilden, die möglichst am Tag 1 einsetzbar sind.
Mhm.
Ja?
Okay.
Und daher dauert ja die Aspirantenzeit, und man sagt immer bei uns, ja, so furchtbar, die Konzipientenzeit, die dauert 5 Jahre, ja, länger als das Studium. Wie kann das sein? Naja, weil wir Generalisten haben und weil die nicht jetzt sofort einsetzbar sind.
Mhm.
Und dann kommt die Anwaltei und sagt, so, und jetzt lernt sie einmal das 3 Jahre bis zur Anwaltsprüfung und dann 5 Jahre, bis man eintragungsfähig ist. Und da lernt man das dann. Ja. Also genauso wie glaube ich, niemand erwarten könnte, dass der Staat zu 100% die Lehrlingsausbildung zahlt, ist es vermessen. Und ich finde, wenn man schon von der Anwaltei sagt, die müssen alles können, Schriftsätze machen, dann würde ich die Anwaltei einladen, zum Beispiel das 4. Jahr eines Jus-Studiums zu finanzieren. Ja,
gute Idee.
Und ob die Standesvertreter dann dazu bereit sind, aus Kammermitteln das zu finanzieren, das wage ich zu bezweifeln.
Mhm.
Das heißt,
wäre sehr interessant.
Das ist einmal eine andere Sichtweise drauf.
Ja.
Und dieses Generalistenstudium hat schon was für sich.
Ja.
Weil du kannst in deinem ganzen Leben sagen, so, ich habe jetzt M&E gemacht. Das interessiert mich überhaupt nicht mehr, weil ich habe, das ist mir zu, was weiß ich, technokratisch, da geht's mir um zu viel um Geld und Geld ist nicht alles im Leben. Ich möchte jetzt Familienanwältin werden oder Menschenrechtsanwältin oder Sportsrechtsanwältin, ja, dann kann man das machen, ja.
Ja.
Und diese generalistische Sichtweise, die hat schon was.
Aber kann man das wirklich, und weil aus der Erfahrung weiß ich, wenn ich jetzt mit einem klassischen M&A-ler spreche, der sagt so, ich kann nichts anderes.
Ja, also. Sagen wir mal so, wenn ich es jetzt auch mit der Küche vergleiche, ja, also man lernt einmal ordentlich kochen. Ja, bevor man sich spezialisiert. Das ist jetzt vielleicht blöd. Und in Amerika lernt man vielleicht nur, wie man ein Hamburger-Laberl anbrät, kann das dafür besonders gut, aber man kann nicht gut.
Nichts.
Und ich glaube, wenn man jetzt, und in Amerika ist es überhaupt so, und wenn man sich das mal genau anschaut, das stimmt ja nicht, dass das Jus-Studium ja 3 Jahre dauert. Man studiert ja davor im Bachelor was. Ja? Und da studiert man Political Science, History, das heißt, für Bachelor studiert man gar nicht Jus dort. Es ist nur dieser JD, Dr. Ja. Juris, und dann macht man das erste Jahr allgemeines Zeug, also Vertragsrecht, öffentliches Recht, und das ist also sehr basal und geht dann sofort in die Spezialisierung. Und dann ist der Weg in die Spezialisierung, also wenn man die Spezialisierung wechselt, ist ein großer Akt. Aber ich kenne genug Leute, die zum Beispiel sagen, ich habe jetzt genug als Anwalt, ich werde Richterin. Derzeit ein Trend, dass viele Ex-Anwälte und Anwältinnen, also machen Männer genauso wie Frauen, die werden jetzt RichterInnen. Ja, und das ist gut so. Ja, ich kenne Anwälte, die wechseln in die Aufsicht. Ja, und oder die wechseln überhaupt das Gebiet. Das kommt alles vor. In Amerika ist das möglich, aber schwieriger. Ja, und man verteufelt das vielleicht und jetzt wirklich vielleicht ganz altvaterisch, also jetzt glaubst du wirklich, ich bin auch ein, ja, die Rechtsgeschichte, das römische Recht, die Einführung.
Ein Horror,
ja, aber wenn ich jetzt als Rechtsprofessor zum Beispiel arbeite oder auch als Anwalt, wann kommt man denn zu mir, ja?
Ja.
Wenn die Judikatur uneindeutig ist, wenn die Lehrmeinungen uneindeutig ist, wenn der Gesetzestext nichts hergibt, dann kommt und wende die juristischen Methoden an. Das heißt, ich muss in der Methodenlehre sehr profund sein und die gut anwenden. Ja. Und da gehört viel einfach dazu, ja, was man im römischen Recht lernt. Ja. Ich sage es ungern. Und ich glaube auch, dass alle Studien, die sagen, also wir lassen das alles weg, römisches Recht weg, Geschichte, und wir fangen gleich an mit Wirtschaftsprivatrecht 1.
Also WU.
Ja, das kann man machen. Ja.
Ja.
Aber ich glaube, dass die Methodenlehre doch noch immer, und auch Dinge, die halt kleingeschrieben werden bei uns leider, also Rhetorik. Also wir haben in Krems, kommt uns zum Beispiel regelmäßig, ich meine, nicht lachen, eine Opernsängerin, die Juristen Stimmtraining beibringt. Rhetorik.
Super gut.
Ja, und diese Soft Skills, das hat man sogar am Juridikum zu wenig. Aber gut, ich bin jetzt vom Juridikum und spreche daher jetzt pro Juridikum, ja. Aber, und ich habe nichts gegen die WU, eine tolle Uni mit tollen Leuten.
Ja.
Aber man hat heute auch wieder, und jetzt komme ich wieder zum Thema Spezialisierung, mehr Wahl. Also wie ich Anfang der 90er Jahre, 92 war das, angefangen zu studieren, da gab es keine Wahlfachkörbe, da gab es gar nichts. Also man hat das hat man einfach durchlaufen. Ja? Und heute kann man sich spezialisieren durch die Wahlfachkörbe. Ist immerhin etwas. Und heute kann ich sagen, so, ich möchte etwas machen, wo es halt mehr Rechtstheorie gibt, etwas weniger Wirtschaftsrecht und auch Spezialisierungen zum Beispiel im Medizinrecht oder in anderen Bereichen,
ja,
dann kann ich die Wahlfachkörbe am Juridikum gut nutzen. Wenn ich sage, ich will Wirtschaftsjuristin werden, ist die WU super. Und was ich so höre, ist die Uni Graz derzeit ganz toll im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Also die haben das Baccalaureat, setzen da auf 2 Zukunftsthemen, haben tolle junge ProfessorInnen und ich kann mir da jetzt wirklich, also wo gehe ich hin? Und da habe ich ja jetzt Anfang des 21. Jahrhunderts, wir gehen jetzt eigentlich schon in die Mitte des 21. Jahrhunderts zu, also eine Spezialisierung, die wir früher nicht hatten. Also es wird ja besser.
Ja, aber wenn man sich in die Studentensicht versetzt, die wissen ja nicht einmal, was da jetzt wirklich der konkrete Unterschied ist. Also mir ist es ja selber so gegangen und als ich angefangen habe, Jus zu studieren, war das WU-Studium sehr neu und ich habe jetzt nicht so viele tolle Kontakte gehabt, ja, und ich habe nur Kontakte zu, wenn dann 2 Rechtsanwälten gehabt, die natürlich sehr traditionell vom Juridikum kamen und davon überzeugt waren. Und da haben dann alle gesagt, na, bitte, das Wirtschaftsrecht und die WU, das ist ja wahnsinnig und absurd und das braucht man nicht. Ja, ich bin am Juridikum gelandet, war da total unhappy, war nichts für mich. Aber ich hätte das zum damaligen Zeitpunkt niemals einschätzen können. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, ich bin aus einer Hack gekommen. Das heißt, ich habe ein bisschen ein Wirtschaftsverständnis gehabt. Aber grundsätzlich kann man sich nicht vorstellen. Da hört man dann auch diese großen Namen. Also so wie in meinem Fall. Ich wollte Rechtsanwältin werden. Und dann hörst du, ja, und dann gibt es Schönherr und Wolf Theiss und Baker und wie sie halt alle heißen. Aber man weiß ja nicht, was das eigentlich ist. Was ist eine Kanzlei? Was mache ich da? Und schon gar nicht, was ist eine Wirtschaftskanzlei? Und dementsprechend finde ich es eh super, dass es jetzt so viel Auswahl gibt, aber irgendwie ist trotzdem noch das Problem da.
Ja, wobei ich jetzt sagen muss, also ich rede immer von den guten alten Zeiten.
Ja. Ja.
Aber die Zeit war nie besser als heute.
Ja. Ja,
weil die junge Generation hat die Wahl.
Mhm.
Und wenn ich mir jetzt anschaue, ein 22, 23-jähriger Absolvent, Absolventin, die sind viel abgebrühter als wir noch. Die haben natürlich durch die Digitalisierung die totale Information, also ich brauche das nur auf eine KI eingeben, ja, und habe einen Überblick über alle Ausbildungsmöglichkeiten. Mhm. Ja. Und wir damals, wir hatten das nicht. Also ja, da gab es einen Studienplan, da gab es die ÖH, da hat die eine Seite das gesagt, die andere das.
Mhm.
Und man hat das glauben können.
Oder nicht.
Oder nicht, ja. Aber man hatte da gar keine Information. Ja. Ja. Und heute kann man sich informieren. Und mir kommt vor, dass einerseits die jungen Leute heute wesentlich reifer sind als wir. Also wenn ich mal die Lebensläufe eines 22, 23-jährigen Bewerbers, Bewerberin anschaue, dann haben die Internships gemacht, dann waren die im Ausland, haben halb Europa gesehen. Also, und wir haben gesagt, boah, der war in Italien studieren, war der ist weit gereist. Ja. Und heutzutage sind die Lebensläufe, die lesen sich viel toller als das, was wir damals gehabt haben. Andererseits, durch diese Schnelllebigkeit fehlen wieder Basisfähigkeiten.
Ja.
Ja, also die wir vielleicht eher hatten, weil ich konnte nichts auf KI eingeben und man hat alles in der Bibliothek gesucht. Und man hatte, wenn man was geschrieben hat, 10 Bücher vor sich lesen gehabt und hat es dann handschriftlich geschrieben und dann runtergetippt.
Ja. Ja.
Also das war eine ganz andere Art des Arbeitens. Der Fokus war vielleicht ein anderer und so hat jede Generation ihre Vor- und Nachteile.
Mhm.
Aber ich glaube, wenn ich es jetzt mit damals vergleiche, die Information war heute, es war niemals besser als heute.
Mm.
Ja, und die junge Generation nutzt es ja auch. Und das finde ich so faszinierend. Und die Taktiken, wie man eine Karriere macht als Juristin, als Jurist, als Anwältin, sind wahrscheinlich heute nicht anders als früher. Also man spezialisiert sich früh, geht in eine Spezialkanzlei, dann viele gehen von einer Spezialkanzlei in die nächste und nehmen sich da das Wissen mit und machen sich dann selbstständig. Manche dienen sich darauf bis zur Partnerin, bis zum Partner einer großen Kanzlei. Also da sind die Karrierewege sind durchaus unterschiedlich.
Ja.
Und das wird heute, vielleicht kommt mir vor, dass man heute eher gründungsfreudig ist. Ich meine, das erlebst du vielleicht auch, ja. Also, dass man sich, ich habe jetzt viele Ex-StudentInnen von mir, die waren halt bei einem Anwalt, bei einer Anwältin, sind jetzt Anfang 30 und gründen einfach.
Was schickst du gleich zu mir? Weil wir haben jetzt einen Gründerkurs gelauncht. Ja,
also ich war jetzt auf etlichen Kanzleieröffnungen und denke mir, boah, die hat vor 5 Jahren noch bei mir studiert in der Pflichtübung oder vor 6 Jahren.
Ja.
Und die gründet jetzt eine eigene Kanzlei. Und jetzt muss ich sagen, mit 30 war ich verglichen dazu, also vom Reifegrad her, ein Teenager. Ja, also ich hätte mich mit 30 nie getraut, zu sagen, ich gründe jetzt eine Kanzlei.
Mhm.
Und die Jungen, die tun einfach. Ja. Also der Unternehmergeist und dieses Obrigkeit, also vielleicht dieses, was ich gesagt habe, das Jurastudium kommt aus der K&K-Monarchie. Also dass man da mal mit großer Ehrfurcht an die Anwälte und da muss man froh sein, einen Job zu bekommen.
Ja.
Und das ist heute anders. Ja. Also wir haben geburtenschwächere Jahrgänge. Man hat, wenn man eine KonzipientInnenstelle ausschreibt, nicht 80 Bewerbungen so wie früher, sondern wahrscheinlich nur einen Bruchteil davon.
Ja.
Und man muss schauen, dass man die guten MitarbeiterInnen hält. Ja?
Mhm.
Und man kann sie nicht treten, bis sie ausgebrannt sind, weil sonst sind die längst weg.
Mhm.
Ja? Und insofern, glaube ich, sind die Zeiten besser als früher.
Ja.
Ja? Und das stärkt das Selbstbewusstsein, das stärkt den Unternehmergeist und deswegen haben wir sehr viele, knapp über 30-Jährige, die sofort ihre Kanzleien gründen.
Muss ich aber auch sagen, allein der Unternehmergeist ist es oft dann nicht, sondern auch der Leidensdruck, sagen wir mal so. Also das spielt da auch eine gravierende Rolle. Aber kurz nochmal zurück zur Grundausbildung quasi am Juridikum. Du sagst jetzt, das wirtschaftliche Verständnis, das wäre jetzt zum Beispiel eher der Rechtsanwaltskammer zuzuschreiben, dass die sich da ein bisschen drum kümmern. Finde ich eigentlich sehr interessant und gut. Aber dann haben wir, abgesehen vom Wirtschaftlichen, noch das Thema KI, was jetzt groß wird.
Ich stelle nur grundsätzlich die Frage, ob der Steuerzahler dazu da ist, die MitarbeiterInnen-Ausbildung der Anwälte zu finanzieren. Ja? Ja. Oder ob er dazu da ist, mündige, generalistisch gebildete, weil das ist ein Wert. Ja. Also ich weiß nicht, wie du das hältst, aber ich gehe, wenn ich irgendwas habe, gehe ich gern zu meiner, ist da ums Eck übrigens, zu meiner Allgemeinärztin, also zur praktischen Ärztin. Warum? Die hat den totalen Überblick. Ja. Die sieht mich als ganzen Menschen. Ja. Während, wenn ich gleich zum Spezialisten gehe, dann sieht der vielleicht nur den Magen oder das Herz oder sonst etwas. Ja. Und dieser generalistische Ansatz, der hat was. Ja. Und das ist ein Wert, glaube ich, den man nicht aufgeben sollte. Und ich glaube, das Problem ist, ein Jus-Studium halt nun mal 4 Jahre und ich kann nicht alles hineinbringen. Ich kann jetzt nicht totale Spezialisten, die alles können und da muss man einen Kompromiss finden. Mhm. Ja, ich sage nicht keine Praxis im Studium, um Gottes Willen. Ja. Meine Uni lebt von der Anwendungsorientierung und das ist etwas ganz Wichtiges. Ja. Nur dann muss ich Schwerpunkte setzen. Also ich kann jetzt nicht im Verwaltungsrecht gut ausgebildet sein, im Zivilverfahren, im Wirtschaftsstrafrecht, im KI-Recht. Das geht nicht.
Nicht einmal unbedingt im KI-Recht, sondern einfach in der Anwendung, weil es ist jetzt Fakt, dass es die KI gibt. Es gibt wahnsinnig viele Tools, die aus der Rechtsbranche oder von Verlag erstellt werden. Und dann müssen die Leute ja auch überhaupt richtig damit umgehen können, damit sie ja dann eben zum Beispiel nicht falsch zitieren und so weiter. Und das findet ja auch nicht statt, oder? Das ist ja kein Teil vom Lehrplan aktuell.
Nicht nur das. Also ich finde, die KI ist eine unglaubliche Chance.
Ja.
Und sie ist eine unglaubliche Gefahr.
Ja. Beides, ja. So.
Also es ist eine unglaubliche Chance, weil wir einfach Dinge recherchieren konnten, die konnten wir früher nicht.
Ja.
Ja. Und ich sehe das ja selber als Autor. Ja. Wenn ich zum Beispiel meinen Kommentar aktualisieren. Mhm. Also vor mir sind 400 Seiten Aktualisierung GmbH-Kommentar, habe ich heuer im Sommer gehabt. Ich mache zu 80% Routinetätigkeiten, Zitate nachschauen. Ja? Also Dinge, die eine Maschine genauso könnte und bin zu 20% kreativ. Und wenn mir jetzt die KI das abnimmt, die Routinearbeiten, dann kann ich zu 100% kreativ sein.
Ja.
Also das boostet mich unglaublich. Ja. Gleichzeitig sehe ich eine Gefahr, dass die KI Kompetenz ersetzen soll. Und das tut sie nicht. Ja. Und das kann sie auch nicht leisten. Ja. Weil wann kann ich eine KI verwenden? Wenn ich ein Grundverständnis habe. Weil ich muss, und das ist die Aufgabe der AnwältInnen, dass sie das validieren, was die KI ausspuckt.
Ja.
Ja. Und wenn ich jetzt nicht hunderte Fälle gemacht habe, oder schon hunderte Male Gerichtsverfahren durch, dann kann ich das nicht validieren. Ja. In der Bibel steht ein schöner Satz, der sagt, wenn ein Blinder einen Blinden führt, fallen beide in die Grube.
Mhm.
Das heißt, wenn jemand keine Erfahrung hat und eine KI, die Fehler macht, wenn der sich von der KI führen lässt, na, dann ist das mit ziemlicher Sicherheit ein Haftungsfall.
Ja.
Ja, und ich glaube, die KI ist ein tolles Rechercheinstrument und auch ein Ideengeber für Leute mit Erfahrung, aber es sollte niemals Kompetenz ersetzen.
Ja.
Ich habe letzte Woche in einem großen Unternehmen einen Vortrag gehalten über den Sorgfaltsmaßstab für Aufsichtsräte und Vorstände.
Mhm.
Und da war die Frage, dürfen wir KI einsetzen? Und meine Antwort war, ihr müsst KI einsetzen, weil es steht ja in der Business Judgment Rule alle Informationen, die vernünftigerweise verfügbar sind. Und wenn eine KI das besser und schneller beurteilen kann, muss man die KI einsetzen.
Ja.
Aber ihr müsst es validieren. Und da muss ich eigentlich mehr wissen als bisher. Ja? Und das Ergebnis der KI validieren können, das kann ich wieder nur mit viel Fachwissen und viel Erfahrung.
Ja.
Das heißt, und wenn ich jetzt vielleicht, ich bin wieder ein Alter und der Mächte über die Jugend schimpft, aber wenn ich vom 18. Lebensjahr an in Wien mit dem GPS nur herumkonnte, dann weiß ich mit 30 noch nicht, wo Otterkring ist, wenn ich nie nach Otterkring fahre.
Ja.
Ja? Das heißt, ein GPS kann man einsetzen, man soll es aber hin und wieder abschalten, dass man sein Gespür nicht verliert. Genauso muss man hin und wieder in Kommentare schauen, in Originalurteile, weil wenn ich immer nur die Frage in einen Chatbot eingebe oder in ein LLM-Modell und da die Lösung kriege, wie entwickle ich denn das Gespür, den Orientierungssinn? Und das meine ich unter KI-Kompetenz.
Also da stimme ich zu, aber die Realität ist ja so, dass die Studenten trotzdem alle KI verwenden.
Natürlich.
Und dann ist es ja auch schwierig, dieses Thema einfach zu ignorieren von Uni-Seite. Also dass ich einfach sage, nein, ihr müsst das lernen, weil ihr sollt ja selber beurteilen können, was rechtlich in Ordnung ist und was nicht. Also ihr sollt ja selber das alles lernen und euch nicht auf die KI verlassen. Problem ist aber, in Wahrheit werden alle Studenten KI verwenden, soweit wie es nur geht. Und daher ja meine Frage, ist es dann nicht sinnvoller, wenn sich die Uni überlegt, wie kommunizieren wir mit den Studenten, dass sie sich eben nicht drauf verlassen? Also genau das, was du gesagt hast, dass man dafür sorgt, dass sie tatsächlich noch selbst irgendwie was lernen und das validieren können, was da rauskommt. Weil ich glaube, dass natürlich wünschen wir uns das, dass die Studenten das alles selbst erarbeiten. Aber der Fakt ist, dass die wahrscheinlich wahnsinnig viel mit KI ausarbeiten.
Ja.
Also damit, also das als Uni dann einfach zu ignorieren und sagen, na, wir ignorieren die Uni jetzt weg, die KI jetzt weg und wir befassen uns nicht mit dem Thema. Also darum geht es mir. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass man als Uni sagt, okay, wir lernen jetzt alle gängigen KI-Modelle und wie promptet ihr da am besten und was weiß ich was, sondern einfach generell dieses Thema akzeptieren, dass es da ist und einen richtigen Umgang finden. Also das ist auch ein bisschen mein
Da passiert Ansatz. Wahnsinnig viel. Also ich weiß, also die Unico, das ist so die RektorInnenkonferenz, wo alle RektorInnen, auch die Fachrektorinnen dann für Digitalisierung, für Lehre zusammenkommen, die überlegen sich da gerade sehr viel, wie man auch das Prüfungswesen revolutioniert und dass man hier die Kompetenzen besser abbildet. Aber das ist in der Tat schwierig. Ja, und das ist meine Befürchtung. Ja, also ich war vor einiger Zeit Freund von mir, der Rechtsanwalt Lamsten, der macht da hin und wieder Vorträge und der hat da einen Professor, einen Berkeley-Professor eingeladen, das war ein Hirnforscher. Und der hat uns gezeigt, MRT-Scans von Taxifahrern aus New York. Und in New York Taxifahren, also wie man sich vorstellen kann, ist sehr herausfordernd. Und wenn man da gelernt hat in den 80er, 90er Jahren, also ja, war das Orientierungszentrum im Hirn 8-mal größer.
Ja.
Und in meiner Generation, jetzt etwas danach, also ich bin schon das GPS gibt, seit ich 25 bin und mit 30 hatte ich mein erstes GPS. Bei meiner Generation ist das Orientierungszentrum normal. Und du kannst ausrechnen, wie es bei der jungen Generation ausschaut, das ist deutlich geschrumpft.
Ja.
Ja. Und ich glaube, dass ein erfahrener Jurist, eine erfahrene Juristin eben durch die Aktenarbeit, durch die Arbeit mit Papier, dass da gewisse Gehirnwindungen sind, die sich aber ausbilden müssen, um das validieren zu können. Und ich glaube, da habe ich noch kein. Und wenn jetzt die ganz junge Generation halt aufwächst und diese Gehirnwindungen sich anders ausbilden, weiß man nicht, wie die dann mit 40, 50, wohin das führt. Ja?
Ja.
Vielleicht haben die ganz andere Fähigkeiten dann, von denen wir nur träumen können. Aber das menschliche Gehirn ist unglaublich, wie nennt man das, Neuroplastizität. Und das glaubt man gar nicht, was das, also wie man lernt ja, und wie man die Dinge aufnimmt, was das auch, das spielt sich in den Zellen wieder.
Ja.
Ja? Und was das auslösen wird, ich meine, wir sind da ganz am Anfang.
Ja.
Ich meine, das gibt es jetzt seit 2, 3 Jahren, diese Technik. Und ich lerne da selber gerade, ja, erst alle Möglichkeiten nutzen, aber da muss natürlich die Ausbildung reagieren.
Ja.
Ja. Ja. Und da kann man natürlich sagen, back to the roots, wir machen jetzt alles nur mehr mit Büchern und verbieten da die Dinge. Ja, bei den US-amerikanischen Elite-Schulen, wenn man hört, wo die Kinder der ganzen Digital-Giganten hingehen, da ist Handyverbot bis 14 und alles. Und das werden die aus einem wohlüberlegten Grund machen, während quasi das Fußvolk also schön mit iPad und Dings spielen soll und da die digitalen Kompetenzen erlernen soll. Also das muss man, also das ist jetzt nicht verschwörungstheoretisch gemeint, aber das ist schon etwas, was man beobachten kann. Und ich denke, dass man sagt, die Digitalisierung löst uns alle Probleme, glaube ich nicht. Aber ich meine, sie ist da, sie ist alternativlos und man muss halt schauen, wie die Ausbildungen darauf reagieren. Ja. Auch ich meine, bei den Anwälten höre ich, also die Entlohnungssysteme werden jetzt in Frage gestellt. Also man sagt, ich recherchiere jetzt eine Stunde. Da habe ich früher mehrere Tage recherchiert und die Recherche geht jetzt in ein paar Sekunden und dann muss ich das zusammenfassen und validieren, aber das ist trotzdem eine große Leistung und wie rechne ich das ab?
Ja.
Ja, aber
das ist jetzt ein großes Thema.
Also man muss auch eben es historisch auch verstehen, ja. Spezialisierung in Amerika, wo wir vorher gesprochen haben, das passiert halt viel eher, weil es halt viel eher marktorientiert ist. Also die hatten ihren K&K-Beamtenstaat, die haben also frei nach Adam Smith eine expandierende Wirtschaft und daher orientiert sich die Anwaltei nach den Bedürfnissen der Wirtschaft. Und daher habe ich dort Spezialisierungen, M&A, IT, vielleicht ein bisschen Human Rights, Labor Law und das relativ früh. Ja, und daher haben die nicht so diesen Obrigkeitsstaat, den wir hatten. Und das hat dann auch Vor- und Nachteile. Deswegen ist das Studium dort auch um einiges teurer. Aber da erwartet sich der Staat ganz andere Dinge. Mhm. Ja. Und in Deutschland haben wir wieder ein MIF-System, wo wir die FachanwältInnen haben. Also da hast du Fachanwalt für Steuerrecht, IT-Recht sogar, Arbeitsrecht und so weiter. Und da muss ich aber sogar eine Weiterbildungsverpflichtung. Mhm. Also, nicht jede, also das ist wieder ein Spezialisierungssystem, aber ein staatlich oktroyiertes.
Mhm.
Ja, und wir haben in Österreich eine große Freiheit. Wir haben ein Studium, das uns der Steuerzahler zahlt. Also das darf man nicht vergessen. In Amerika gehst du mit einer Hypothek von 100.000, 200.000 Dollar mindestens aus dem Studium raus.
Ja.
Also das muss man mal dann gut verdient, mal es gut verdienender Anwalt, nicht so langsam, ja, aber es ist nicht jeder ein gut verdienender Anwalt. Ja. Das muss, und die Qualitätsunterschiede sind enorm in den USA. Also ich, so wenn, ich war da einmal an der Ostküste an einer guten Uni, also da war die Allgemeinbildung der Studierenden besser als bei uns, unfassbar. Dann war ich einmal im Bible Belt an einer Universität in Utah und da muss ich den Studierenden zeigen, wo Europa auf der Weltkarte ist. Und und ja, wir haben in Deutschland Autos so ungefähr. Also die Qualitätsunterschiede und das waren auch eine Law School dort.
Ja.
Also die, und bei uns, es ist eigentlich ziemlich, natürlich gibt es andere Schwerpunkte, aber eigentlich ziemlich wurscht, ob du in Graz, Wien oder Innsbruck studierst, weil wir da eine gleichbleibende Qualität haben.
Ja.
Ja, also das sind alles Systeme, die man immer vergleicht und da ist es toll und da ist es toller, aber das ist schwer zu vergleichen und alles historisch zu sehen. Ja.
Einmal möchte ich jetzt noch auf das Thema zurückkommen, dann lasse ich dich damit in Ruhe mit der Wirtschaftlichkeit. Du hast gesagt, warum kommen die österreichischen Steuerzahler dazu, die Ausbildung für die Kanzleien sozusagen zu übernehmen?
Eine provokante
These
gebe ich
zu. Nein, ist provokant, aber da ist mir jetzt doch noch was dazu eingefallen. Naja, aber wir brauchen ja auch für die aufrechte Wirtschaft, brauchen wir ja eben Leute, die viel arbeiten und was verdienen, damit das System aufrecht ist. Und wie gesagt, ich finde die Idee interessant mit der Finanzierung des vierten Studienjahres oder so. Also das finde ich wirklich sehr interessant und cool. Aber wenn wir jetzt wirklich realistisch bleiben und wenn jemand, ein Student oder eine Studentin nach dem Studium soll ja im Endeffekt doch bereit sein zu arbeiten, oder?
Mhm.
Und wenn wir es jetzt runterbrechen auf die persönliche Ebene, man macht da ja schon sehr viel während dem Studium. Das ist ja eh alles anstrengend, ja? Und dann wieder als siebter Zwerg von links irgendwo zu beginnen. Und das passiert ja jetzt nicht nur in der Anwaltskanzlei, da weiß ich es halt am besten und da ist es am schlimmsten, glaube ich. Aber das passiert ja auch, wenn ich jetzt in ein Unternehmen gehe. Dann bin ich ja trotzdem, ich habe ja diese Praxiserfahrung, das habe ich alles nicht. Und wäre es nicht trotzdem sinnvoll, wenn es schon ein bisschen was im Studium gäbe?
Natürlich, natürlich. Das haben, und jetzt mache ich doch den Vergleich, diese externen Chips, das hat man ja in Amerika. Ja.
Ja.
Und das haben wir bei uns, da haben uns Universitäten, die Fachhochschulen was voraus. Also da muss man ein ganzes Semester irgendwo ein Praktikum machen.
Ja.
Das ist ja auch gut, wenn man das integriert. Ja. Nur ich glaube, es ist immer die Frage, was staatlicherseits geleistet wird.
Ja,
also
ja.
Wir sagen immer, das muss vom Staat kommen. Aber ich glaube, das muss von den Personen selber kommen.
Aber das heißt, dir geht es rein um die Finanzierung von dem jetzt eigentlich.
Ja, weil das muss der Staat finanzieren. Und ich denke mir, es gibt so viele unterschiedliche Interessen. Ja.
Ja.
Und ich würde auch, das ist vielleicht auch ein Tipp jetzt für ganz junge Leute, verlasst euch nicht auf ein Studium. Ja.
Mhm.
Macht ein Generalistenstudium, WU, Juridikum, was immer. Ja.
Ja.
Und macht irgendetwas, wo euer Herz liegt. Ja. Also studiert Sport.
Ja.
Studiert Philosophie, studiert Kunst und verbindet das.
Ja.
Ja, aber ich glaube, der Viktor Frankl sagt immer, man muss, das ist, was man immer zitiert von Viktor Frankl, dass man einen Sinn in dem Sinn sehen muss, was man tut. Ja, und wenn ich jetzt sage, ich will Jus studieren, um viel Geld zu verdienen, dann ist das ein Sinn, der vielleicht oft dann in Depression und Burnout und sonst was endet, sobald man draufkommt, dass Geld im Leben nicht alles ist. Ja. Daher, wenn man zum Beispiel, Freundin von mir wir haben vorher drüber gesprochen, die ist eine Sportbegeisterte und macht jetzt Sportrecht. Ja.
Christina war eh schon im Podcast.
War hier. Oder Leute, die Umweltaktivisten sind, machen Umweltrecht. Dann gibt es Leute, die in allen Bereichen, oder Freunde, die haben Kunst studiert, und Kunst und Jus, die sind jetzt Museumsdirektoren, Direktorinnen und kümmern sich um den internationalen Kunsthandel. Ja.
Ja.
Aber zu sagen, ich will Geld verdienen, ist allein. Chance. Und deswegen sage ich, macht's im Studium möglichst viel, wo euer Herz dran hängt und versucht's das vielleicht. Also wenn ihr sagt, ihr wollt unbedingt Juristinnen und Juristen werden, versucht's das zu verbinden. Ja.
Ja.
Oder auch ein Kollege von mir, der hat Jus studiert und der liebt Japan aus irgendeinem Grund. Mhm. Ja, der hat Japanisch studiert. Mhm. Ja, und jetzt arbeitet der als Jurist, der hier in Wien die japanischen Kunden betreut. Ja, der fliegt super. Alle 2 Wochen nach Tokio, spricht Japanisch und geht auf. Ja?
Ja,
das heißt, man sollte, und deswegen, der Martin Luther hat einmal gesagt, ein Jurist, der nicht mehr ist als ein Jurist, ist ein arm Ding. Ja, und das stimmt. Also wenn man,
ja.
Man braucht irgendwie noch einen Horizont und kann das dann gut verbinden und dann kann man als Juristin, Jurist, und deswegen würde ich auch nicht so Karriereweg und Vorschläge, auch wie man mal selbstständig wird. Das ist sehr individuell, die Wege. Und man muss, deswegen habe ich auch anfangs gesagt, man soll nicht so eine fixe Idee haben,
ja,
sondern man soll schon Werte haben, Vorstellungen, wofür stehe ich auch, ja. Was kann ich auf gar keinen Fall machen,
ja.
Also in meinem Fall ist es zum Beispiel Strafrecht, ja. Ich habe nichts gegen Strafrecht, um Gottes Willen, ja. Aber dass man Leute ins Gefängnis sperrt und allein die, also das war mir immer so, Gefängnis ja oder nein, das war mir immer.
Also moralisch.
Nein, ich, gar nicht einmal moralisch. Ich habe irgendwie Abneigung gegen Strafrecht. Ja?
Mhm.
Im Sinn von, aber es gibt Leute, die interessiert das total. Also das heißt, das kann man natürlich haben, zu sagen, also
ja,
das mag ich, oder Familienrecht hat mir auch nie so wirklich interessiert. Ja? Also, dafür wäre ich nie gebrannt. Ja? Also sowas sollte man schon haben, zu wissen, was man nicht will. Aber man sollte seine Werte haben und sagen, also was will ich ungefähr machen? Wo liegen meine Interessen im Leben? Wofür schlägt mein Herz? Und das kann man dann mit einem Jus-Studium super verbinden, aber auch mit einem Wirtschaftsstudium, also mit was immer. Also ich glaube immer, man sollte was Spezielles studieren, was einen insbesondere interessiert.
Mhm.
Und dann Jus als Generalistenstudium. Das heißt, die Spezialisierung, man sucht es immer im Jus-Studium.
Mhm.
Und ich frage mich, warum eigentlich? Warum studiert ihr nicht Sport, Japanisch, Kunst?
Ja.
Ja, International Relations.
Jetzt machst du aber keine gute Werbung für deine Studiengänge.
Ja, naja. Na, bei meinen Studien ist es so.
Das ist was anderes.
Ja, das ist nichts anderes, sondern was LLM-Studien in Österreich sind, ist einfach eine Spezialisierung nachholen.
Ja.
Im Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel lerne bei uns, was weiß ich, Corporate Law, M&A, dann weiß man, in einer Kanzlei dauert es mehrere Jahre, bis man da klientensicher wird. Und man schaut durch eine Spezialisierung, dass man schneller klientensicher ist. Ja. Und ein LLM-Programm ist in Österreich relativ günstig. Ja, also das, wenn ich jetzt nach Amerika schaue, ja, oder nach England, da kostet es also das 5- bis 7-fache.
Ja.
Ja. Und der Sinn ist auch ein ganz anderer. Ja, also bei uns ist es eher, man spezialisiert sich, um es hier in der Arbeit zu brauchen. Und das Netzwerk, das man da kriegt, ist wichtig, aber jetzt nicht primär. Und wenn ich jetzt ein Jahr nach England gehe oder irgendwo in Oxbridge oder so einen LLM mache, dann ist damit sehr viel Prestige verbunden. Aber die Anwendbarkeit jetzt im Kanzleialltag ist enden wollend.
Ja.
Das Netzwerk ist international. Mhm. Ja, das brauche ich jetzt hier in Wien vielleicht nicht. Also meinen australischen und meinen brasilianischen und US-amerikanischen Kollegen auch vielleicht. Aber ich kriege halt einen globalen View, Sichtweise, die hier bei uns, bei einem LLM-Programm, in der Form nie bekommen hätte.
Ja.
Das ist immer die Frage, was man will.
Mhm.
Ja. Und die LLM-Programme in Amerika, die internationalen, die sind teilweise sehr basal. Also das ist jetzt nicht die tolle Spezialisierung, aber man lernt ein anderes Rechtssystem kennen, ist auch eine Form. Und das ist aber immer eine Frage, in welcher Lebensphase ich bin. Ja, also,
wann ist denn der richtige Zeitpunkt, sich zu spezialisieren, deiner Meinung nach?
Dann, wenn es einem danach ist.
Okay.
Ja, dann, wenn man es braucht. Ja. Mhm. Wenn man meint, der Harari, also das ist dieser israelische Zukunftsforscher, der hat gesagt, also die Halbwertszeit des Wissens wird immer geringer. Das ist klar. Und also meine Oma, die leider verstorben ist, fast 100-jährig vor einigen Jahren, hat immer gesagt, ja, du hast ja längst ausgelernt. Ja, mit dem Studium, du hast ja mit 25 ausgelernt und das, soll ich sagen, das gibt es heute nicht mehr. Und der Harari hat gesagt, wir verbringen bisher 80% unserer Lebensbildungszeit in Ausbildung und 20% in Weiterbildung.
Mhm.
Und das sagt, bis ins Jahr 2050 wird sich das umdrehen. Man wird 20-30% in der Ausbildung verbringen und man wird im Laufe seines Lebens alle paar Jahre einmal für ein paar Monate sich ausklinken und entweder was Neues lernen, weil eine neue Technik gekommen ist, ohne die ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Das wäre jetzt zum Beispiel AI. Ja. Oder ich lerne um. weil ich überflüssig geworden bin, weil es mein Berufsbild so nicht mehr gibt.
Ja. Ja.
Deswegen glaube ich, ist immer dann Zeit, sich zu spezialisieren, sich weiterzubilden, wenn man eine Kurve im Leben schlagen will und sagen will, ich will das nicht mehr weitermachen. Oder wenn mich die Entwicklung so überrollt hat, dass
so
ich sage,
fühle ich mich alle 3 Monate
ich brauch, ja,
und,
ja,
mit der Entwicklung.
Nein, der Harari ist ein bisschen optimistischer.
Ein bisschen optimistisch.
Alle 1,5 bis 3 Jahre werden wir uns für 3 Monate ausklinken. Ja? Und an einer möglichst qualitätsgesicherten Städte, idealerweise machen das die Universitäten, und als staatliche Universität unterstütze ich das natürlich sehr, dass man dann alle paar Jahre und dass der erwachsene Studierende was Normales ist.
Also, ja.
Wir haben nie ausgelernt.
Ja.
Das ist ja gut, weil ich glaube, man muss sich weiterentwickeln. Und
auf
wir
jeden
haben
Fall.
Bei der Universität, wir haben ein Department für Demenzforschung, also so uncharmant das klingt, aber die sagen eigentlich ziemlich eindeutig, wenn man immer das macht, was man bisher gemacht hat, wenn auch auf einem hohen Niveau, dann ist das demenzfördernd. Man muss das Hirn dauernd neu herausfordern. Ja. Und insofern sind unsere Zeiten ja eigentlich sehr demenzpräventiv, weil wir dauernd irgendwelche anderen Dinge haben, dauernd umlernen müssen.
Ja.
Und insofern, glaube ich, ist dieses lebenslange Lernen etwas, wie man spezialisiert sich nicht einmal im Leben, dass ich sage, so, jetzt mache ich noch den LLM oder den MBA oder whatever oder den PhD. Das wird mehrere Male im Leben passieren. Ja, und es gibt auch Initiativen, die ich als staatliche Uni auch unterstütze, wo man sagt, man soll den akademischen Grad nur behalten können, wenn man sich weiterbildet. Ja? Weil was ist eine JUS-Ausbildung, was ist eine Medizinausbildung noch wert, wenn ich die Apparatur nicht mehr bedienen kann?
Das
ja,
stimmt.
Und das ist, und das sagen uns die Weiterbildungsforscher. Ja, gut, jetzt werden wir jetzt nicht dein Magisterium aberkennen, wenn du nicht oder
ich habe es eh nicht fertig gemacht.
Oder mein Doktorat aberkennen, wenn ich mich nicht. Aber das ist schon, das kennen ja viele. Schon, ja. Also in Deutschland verliert man den Fachanwalt, wenn man nicht jährlich eine Weiterbildung macht. Also man verliert ja auch gewisse Berufsberechtigungen.
Ja.
Wenn man sich nicht weiterbildet, und was ist ein JUS-Abschluss aus dem Jahr 1995 heute noch wert? Na, einiges, weil man doch den Überblick hat. Aber ein Medizinstudium, ja, ein Mediziner, der sich nicht weiterbildet, ist ein Sicherheitsrisiko und wahrscheinlich ein Anwalt für seine Klientinnen und Klienten. Ja, also daher, glaube ich, stellt sich die Frage nicht so entweder oder.
Ja. Welches Angebot gibt es bei euch in Krems? Und wie kommen diese Lehrgänge überhaupt zustande?
Ja, wir sind eigentlich eine besondere Uni, andererseits wieder nicht besonders. Ja, wir sind eine ganz normale staatliche Universität. Ja. Also wir haben Bachelorprogramme, allerdings weniger als grundständige Unis. Wir haben etliche Masterprogramme, aber haben den starken Fokus auf die Postgraduate. Bildung, also LLM-Programme, MBA-Programme. Und das Besondere ist, dass das normalerweise ausgegliedert ist aus den Universitäten. Also meistens ist das irgendeine GmbH, die an die Universität angelehnt ist. Und bei uns in Krems ist es so, dass das unsere Haupttätigkeit ist. Also wir sind eine Non-Profit-Organisation, die staatlich qualitätsgesichert solche Programme anbietet. Und das ist eher die Ausnahme, muss man sagen, international. Also normalerweise machen das Privatuniversitäten oder ausgegliederte Gesellschaften aus den Universitäten. Und wir machen das eben sozusagen hauptberuflich. Ja.
Und wie viele Lehrgänge habt ihr aktuell und was sind da die Beispiele?
Also wir haben am Department etwa 2 Bachelorprogramme. Die sind allerdings sehr speziell. Also das sind Arbeits- und Personalrecht und Steuerrecht. Dann haben wir einige Masterprogramme, zum Beispiel International Relations. Und dann haben wir viele, viele LLM-Programme. Also das geht von Bank- und Kapitalmarktrecht, Versicherungsrecht, internationales Wirtschaftsrecht, internationales Arbeitsrecht. Also da haben wir insgesamt, ich habe es nie gezählt, so 10, 12 LLM-Programme. Und das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe. Und dann haben wir natürlich auch einige Kurzprogramme, so Micro-Credentials, also zum Beispiel Aufsichtsratsrecht zum Beispiel oder Risikomanagement für den Versicherungsbereich. Also das, was du eigentlich forderst, sehr anwendungsorientiert und praxisorientiert. Aber eben für Erwachsene, wer zu uns kommt, ist in der Regel schon in einem Beruf tätig und ja.
Also, sind da viele Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen dabei?
Ich würde sagen, es ist sehr divers, es ist sehr altersdivers. Also wir haben, die Jüngsten sind gerade vom Studium, die Ältesten sind um die 60.
Mhm.
Im Schnitt sind sie dann zwischen, also um die 35, würde ich sagen. Es ist sehr branchendivers. Also sehr stark ist der Trend in die Rechtsabteilung. Aber das wirst du eh wissen, also dass Rechtsabteilungen wachsen.
Ja.
Ja, und dass auch viele AnwältInnen in Rechtsabteilungen gehen.
Wechseln, ja.
Und das heißt, wir haben sehr viele Personen aus Rechtsabteilungen und den öffentlichen Dienst. Ja. Weil der öffentliche Dienst hat auch Probleme, Personal zu rekrutieren und vor allem zu halten. Da haben wir einige Partnerschaftsprogramme mit dem öffentlichen Dienst, wo wir ausbilden für die öffentliche Hand. Das heißt, wir bilden zum Beispiel aus für ein Ministerium oder für bestimmte Ministerialabteilungen machen wir die Mitarbeiterausbildung.
Okay.
Ja, und dadurch, die kriegen dann einen LLM oder ein Zertifikatsprogramm. Und so hält man sie, indem man das jetzt nicht als rein betriebliche Weiterbildung macht, sondern an einer staatlichen Universität. Und die MitarbeiterInnen haben was davon, weil sie dann mit einem akademischen Zusatzgrad das verlassen.
Okay. Aber das heißt, mit dem Bachelor, Lehrgang plus ein Master habe ich keine Berechtigung, Rechtsanwalt zu werden, oder?
Nein, und das ist auch nicht unser gesetzlicher Auftrag. Also wir könnten das regulatorisch zwar tun, also wir könnten so etwas anbieten, das tue ich aber nicht, weil unser gesetzlicher Auftrag die Weiterbildung ist.
Mhm.
Also wir könnten sowas anbieten, aber dafür bin ich kein Spezialist. Also wir bilden seit 30 Jahren, sind wir die Spezialisten und der größte österreichische Anbieter für Postgraduate-Programme. Und hier ein Grundstudium anzubieten, würde mindestens eine doppelte Mitarbeiterstruktur erfordern. Und außerdem habe ich den gesetzlichen, also ich habe zwar die Möglichkeit dafür, aber derzeit sehe ich also da
keinen Sinn.
Keinen Sinn hätte es vielleicht, aber ich sage immer, man kann nicht Sport wegen und Gelände wegen gleichzeitig bauen. Ja, dazu bräuchte man, das ist was anderes und ich bin halt für etwas der Spezialist und warum sollte man nicht das machen, was man gut kann? Ja.
Wie leicht sind die Lehrgänge mit dem Beruf des Rechtsanwalts, mit dem Beruf der Rechtsanwältin vereinbar? Also wenn ich jetzt einen klassischen Wirtschaftsanwalt im Kopf habe, der 60 Stunden mindestens arbeitet, schafft er das noch nebenbei?
Naja.
Oder für wen ist es geeignet, beziehungsweise wie realistisch ist es?
Die LLM-Programme finden ausschließlich Freitag, Samstag, Sonntag statt. Und am Freitag auch erst ab 12 Uhr. Und das einmal im Monat. Ja, also, und wir schauen, dass wir abwechseln, einen Monat in Krems und einen Monat online. Also
nur
alle zwei Monate nach Krems kommen muss und das ist überschaubar. Wir haben viel Hybrid. Wir zeichnen auch viel auf. Wir haben viele Online-Einheiten. Also wir schauen, dass es möglichst vereinbar ist. Aber es ist schon der Gedanke, berufsbegleitend heißt wirklich berufsbegleitend, weil Vollzeitprogramme haben wir nur sehr vereinzelt.
Ja.
Aber dass jetzt jemand das nach dem Studium macht und sagt, jetzt konzentriere ich mich ein Jahr lang ausschließlich auf das, ist wieder der angloamerikanische Ansatz. Da macht man den Postgraduate, den Spezial-LLM eher unmittelbar nach dem Studium. Und wir sagen, das ist eigentlich für diejenigen, die bereits in einer Wirtschaftskanzlei tätig sind. Oder viele kommen auch, die Anwältinnen bereits sind und sich spezialisieren wollen in diesem oder jenem Gebiet.
Mhm.
Ja. Wobei, sie ist natürlich auch fürs Gerichtsjahr. Ich habe meinen Postgraduate während dem Gerichtsjahr gemacht und das ist weit über 20 Jahre her, so kann ich heute sagen. Also da war ich halt, da habe ich halt hin und wieder am Freitag, war ich halt verhindert oder habe ich von meinem Kollegen vertreten lassen oder habe, ja, meine Ausbildungsrichterin, möge mir das verzeihen. Aber das Gerichtsjahr hat sich dafür sehr gut geeignet, da anzufangen. Aber die Frage ist, war ich da reif genug? Ja?
Okay.
Weil natürlich macht man so ein Studium ganz anders, wenn man schon eine gewisse berufliche Reife hat. Als man ist noch ganz jung.
Ja.
Ja.
Was sind eure konkreten Pläne für die Uni und die Entwicklung in den nächsten Jahren? Habt ihr da, also gerade in Hinsicht auf die Entwicklung der Digitalisierung, KI und so weiter, habt ihr da irgendeinen Plan oder?
Ja, wir haben schon, also es gibt, jede Uni hat einen Entwicklungsplan, wo sie Schwerpunkte setzt und KI und AI ist in unserem Entwicklungsplan natürlich schon auch drinnen. Ja, also wir wollen halt als Weiterbildungsuni eine Antwort finden und die Gesellschaft halt fit halten für diese dieses ruppige 21. Jahrhundert. Und dafür sind wir da. Und das haben wir schon in unserem Entwicklungsplan drinnen. Und wir schauen uns immer an, also wenn ich ein Studium entwickle, schaue ich mir immer an, also was ist der Trend? Was sind die Bedürfnisse? Was werden die Probleme in den nächsten 2-3 Jahren sein? Und ich versuche, soweit es möglich ist, da vorauszudenken. Dann hole ich mal die Stakeholder her und entwickle gemeinsam mit den Stakeholdern einen Plan. Also ich sage ein Beispiel, wir haben letztes Jahr begonnen ein LLM-Programm für Unternehmensjuristinnen. Mhm. Und da habe ich mal den VJ-Vorstand als Partner hergeholt. Und da sind die, VJ ist der Vereinigung österreichischer Unternehmensjuristinnen. Ja. Und die haben mir gesagt, was den Unternehmensjuristinnen fehlt, welche Kompetenzen sie brauchen. Und da sind wir also viele, viele Tage und Nächte zusammengesessen und haben dann gemeinsam einen Studienplan entwickelt. Also das mache ich jetzt nicht professoral. Also ich glaube, dass das für sie gut ist. Mhm. Und so entwickeln wir die Studienpläne. Also wir schauen uns da sehr genau an, was brauchen unsere Stakeholder. Ja, und so entwickeln wir das. Spannend. Also natürlich forschungsgeleitet, klar. Aber wir hören da genau hin und deswegen habe ich gesagt, also es ist sehr viel Stakeholder-Pflege.
Ja, aber das ist ja auch wichtig.
Absolut.
Abschließend würde ich dich noch bitten, ein Kärtchen zu ziehen und deine ersten Gedanken zu dem Begriff, den du da liest, einfach zu teilen.
Hilfe!
Was fällt dir dazu?
Hilfe, naja, vielleicht Solidarität. Ja, also und unsere Zeiten sind ja sehr brutale auch. Ja, wir sind in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Phase und so dieses solidarisch sein ist ja etwas, was so ein bisschen abhanden gekommen ist. Mhm. Ja, weil Solidarität, das gibt's halt viel im Programmatischen. Ja, aber was heißt das? Und das hat Aristoteles schon gesagt, also dass die Hilfe brauchen, gerne auf die treten, die noch mehr Hilfe brauchen. Ja, also quasi der nichts hat, tritt auf den, der noch, ist ihm das ein bisschen neidig, was der noch weniger hat. Und ich glaube, dieses solidarisch sein und sich gegenseitig helfen und unterstützen, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch in Zeiten, wo der Staat vieles nicht mehr leisten kann, weil einfach vieles, aus welchen Gründen immer nicht mehr so finanzierbar ist. Mhm. Wie früher, ja. Und man sieht, also es leidet jeder an Geldmangel. Ja. Die Gemeinden haben kein Geld, die Länder, die schöpfen nicht mehr so aus dem Vollen. Die Republik Österreich schnürt Sparpakete, die Universitäten leiden unter schrumpfenden Budgets. Ja, also das heißt, und da kommt es viel auch aufs Menschliche, auf die gegenseitige Hilfe an. Ja. Und man auch hilft, also wenn es vielleicht einem nichts bringt. Ja, das ist.
Ohne Erwartungen.
Ja, im Tom und Jerry, also, kennst du das? Also, wo der Udo Jürgens dem anderen etwas helfen, wenn es auch keiner sieht.
Ja.
Ja, und ich glaube, das ist das, dass man anderen was hilft, auch wenn mir das jetzt, ich da kein Marketing mache.
Genau,
kann damit,
wenn es kein Personal Branding ist.
Genau, und das ist, und deswegen zieht man sich ja in Amerika gern die Spendierhosen an. Das macht man ja. damit der soziale Wert steigt, wenn man da als großer. Und ich glaube, dass man anderen etwas hilft, auch wenn einem das momentan nichts bringt. Ich glaube, das ist wirkliche Hilfe. Und das fällt mir jetzt spontan dazu ein.
Sehr schön. Da brauchen wir gar nichts mehr dazu sagen. Vielen herzlichen Dank, lieber Thomas. Wie gesagt, ein Ehrengast. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
War sehr spannend. Danke vielmals.
Danke.
Danke.
Wie immer hoffe ich, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn ja, sei bitte so lieb und lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Bitte lass mich auch an deinen Gedanken teilhaben und teile mir gern dein Feedback einfach auf Social Media mit. Schreib mir oder Legal Concept einfach auf Instagram oder auf LinkedIn. Ich freue mich wirklich über jedes Feedback und vor allem über Vorschläge für weitere Themen, die wir im Podcast näher beleuchten können. Falls du mir und dem Podcast noch nicht folgst, mach das bitte gerne auch und melde dich gerne auch für unseren Lawpreneur Community Newsletter an, damit du keine Events und spannende Neuigkeiten mehr verpasst. Alle Infos findest du wie immer in den Shownotes und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, deine Sarah.